Susan, keuchte Hale. Sein Gesicht war dicht vor dem ihren. Er hockte auf Susans Leib und sein Steißbein bohrte sich schmerzhaft in ihre Schamgegend. Aus seiner Nase troff Blut auf sie herab. Seine Hände waren an ihrer Brust. Susan spürte den Mageninhalt hochkommen. Es dauerte einige Zeit, bis sie merkte, dass Hale ihre Bluse zuknöpfte. »Susan«, keuchte er atemlos, »du musst mich hier herausbringen.« Sie war wie betäubt. Nichts passte mehr zusammen. »Susan, du musst mir helfen. Strathmore hat Chatterkin umgebracht. Ich hab's gesehen.« Hale wusste offenbar nicht, dass sie ihn dort unten gesehen hatte. »Strathmore weiß, dass ich ihn beobachtet habe«, stieß Hale hervor. »Er wird auch mich umbringen.« Susan wagte vor lauter Angst kaum zu atmen. Sonst hätte sie Hale laut ins Gesicht gelacht. Sie erkannte die Taktik des ausgebildeten Marinesoldaten. Lügen erfinden, die Leute gegeneinander ausspielen. »Ich erzähle keine Märchen. Es stimmt«, schrie er. »Wir müssen Hilfe herbeirufen. Ich glaube, wir schweben beide in höchster Gefahr.« Susan glaubte ihm kein Wort. Als sich Hales schwerer Körper hob, schnellte ihr linkes Knie hoch und grub sich in seine Weichteile. Hale fiel jaulend in sich zusammen, sein Geschlecht in den Händen bergend. Susan schlängelte sich unter ihm hervor und machte ein paar taumelnde Schritte zum Ausgang. Einer Eingebung folgend schob sie den Besprechungstisch mit aller Kraft zur Glaswand. Zum Glück hatte das Monstrum Rollen und ließ sich hervorragend schieben. Anderthalb Meter vor dem Aufprall ließ sie den Tisch fahren, warf sich zur Seite und bedeckte die Augen. Es gab ein wüstes Krachen und die Spiegelwand zerbarst in einem Scherbenregen. Durch das gezackte Loch konnte Susan den Tisch in der Dunkelheit verschwinden sehen. Sie fuhr in ihre herumliegenden Schuhe. Mit einem Blick auf Hale, der sich immer noch vor Schmerzen wand, rannte sie in die Kuppel hinaus.
»Na, das war doch gar nicht so schwer«, sagte Mitch und feixte, während sie von Brinkerhoff den Schlüssel entgegennahm. »Ich werde das Band vor dem Nachhausegehen löschen. Es sei denn, das Ehepaar Brinkerhoff legt Wert darauf, es seiner Privatsammlung einzuverleiben.«
Brinkerhoff bot den Anblick eines geschlagenen Mannes. »Hol dir bloß den verdammten Ausdruck und dann verschwinde!« Mitch schloss die Doppeltür auf und betrat Leland Fontaines Büro, das bis ins Letzte auf Zweckmäßigkeit angelegt war. Sie ging zum Drucker und zog die Warteschlangenliste aus dem Schacht. »Ich kann nichts erkennen«, meckerte sie. »Mach doch mal das Licht an!« »Du wirst die Liste draußen lesen, meine Liebe, und nun komm!« Mitch schien die Situation bis zur Neige auskosten zu wollen. Sie stöckelte zum Fenster, wo sie den Ausdruck schräg ins Mondlicht hielt, um ihn besser lesen zu können. »Mitch, nun mach schon! Das ist das Büro des Chefs!« Brinkerhoff fing an zu schwitzen. Mitch las in aller Seelenruhe weiter. Plötzlich schnappte sie nach Luft.
»Ich hab's doch gewusst. Strathmore hat die Gauntlet-Filter umgangen, dieser Idiot.« Triumphierend wedelte sie mit dem Ausdruck in der Luft herum. »Er hat Gauntlet umgangen. Hier, siehst dir an.«
Brinkerhoff schaute einen Moment lang dumm aus der Wäsche. Dann rannte er quer durch das Büro seines Chefs zu Mitch. Er konnte nicht glauben, was er da las. »Was zum Teufel hat...« Auf dem Ausdruck stand eine Liste der letzten in den Translator eingegebenen Dateien. Hinter jedem Eintrag stand ein Gauntlet-Freigabecode. Bei der letzten Datei jedoch fehlte er. Stattdessen stand dort »Filter manuell umgangen«.
»Dieser Schwachkopf«, zischte Mitch, »sieh dir das an. Gauntlet hat die Datei zweimal abgewiesen, wegen Mutationsketten, und er hat die Filter trotzdem umgangen. Was hat sich dieser Idiot dabei nur gedacht?«
Brinkerhoff hatte weiche Knie bekommen. Zu gern hätte er gewusst, warum Mitch am Ende immer recht behielt. Sie bemerkten beide nicht das Spiegelbild, das neben ihnen im Glas der Fensterscheibe auftauchte. In der offenen Bürotür stand eine Gestalt.
»Du glaubst wirklich, dass wir einen Virus haben?«, keuchte Brinkerhoff. Mitch seufzte. »Was soll es denn sonst sein?«
»Jedenfalls nichts, was Sie beide etwas angeht«, dröhnte es hinter ihnen.
Sie fuhren herum.
Brinkerhoff stolperte über den Drehfuß des Sessels seines Chefs und eilte mit zum Gruß weit ausgestreckter Hand zur Tür. »Herr Direktor, willkommen zu Hause, Sir!« Der hünenhafte Mann ignorierte die Hand. Leland Fontaine durchbohrte seinen Referenten mit Blicken wie Dolche.